Seelenscherben, der Trauma-Podcast von Raphael Kempermann. In diesem Podcast sprechen wir über Themen rund um Bindungs- und Entwicklungstrauma, Psychotherapie und Spiritualität, Wege der Bewusstwerdung und Transformation. Schön, dass du da bist. Viel Spaß.
Und ich habe heute auch wieder den Markus hier. Hi Markus, schön, dass du wieder dabei bist.
Hi Raphael, ich freue mich.
Ja. Markus und ich, wir haben uns überlegt, dass wir jetzt in dem Podcast nicht nur über die Mechanismen sprechen wollen, also nicht nur draufschauen wollen, wie das so technisch verläuft mit diesen inneren Glaubenssätzen, mit der Wahrnehmung, mit den Körperzuständen und so weiter, sondern wir wollen das einfach auch mal versuchen, damit in Kontakt zu gehen. Also das heißt, da wir ja auch Menschen sind, sind wir natürlich auch mit Gefühlen konfrontiert und unseren Glaubenssätzen. Und je nachdem, was gerade so passiert, was für Trigger kommen, kann es auch bei uns passieren natürlich, dass wir in irgendwelche Zustände kommen und irgendwas in uns geschieht. Und wir wollen das jetzt nicht übergehen, sondern wir wollen das auch hier in den Raum bringen, weil es für uns, denke ich, gut, wohltuend und heilsam ist, aber ganz bestimmt auch für euch, die ihr zuschaut, spannend sein kann, wie man noch so umgehen kann mit seinen inneren Zuständen und dass es ja ein guter Weg sein kann, darüber zu sprechen. Oder Markus, habe ich das gut beschrieben?
Ja. Also wir hatten das ja zuletzt in so einem Podcast schon mal, ne? Wir hatten dann noch so eine kurze Nachbesprechung und dann haben wir ja irgendwie noch was geteilt und sind auf die Idee gekommen, warum haben wir das eigentlich nicht während des Podcasts geteilt, ne? Wir haben praktisch unsere Befindlichkeiten, die wir so haben, die haben wir so wie ausgeklammert, ne? So wie das ja normalerweise auch ja fast Standard ist, ne? Wenn Menschen sich unterhalten, dann sagen die in der Regel nicht, wie es ihnen gerade geht. Sei denn, es ist so irgendwas besonders Schlimmes da, ne? So. Genau. Und dass wir das einfach mal so mit einbauen, vielleicht auch, dass wir mal damit starten jetzt, einfach mal mit so einem kurzen, du sagst, wie es dir geht gerade und wie es dir geht, heißt jetzt auch nicht, dass irgendwie du jetzt von deiner gerade Lebenssituation berichtest, sondern jetzt, gerade in diesem Moment, wo du da sitzt, ne, wo ich hier sitze und wir sagen mal, was ist im Körper gerade los, was haben wir vielleicht für Gefühle und vielleicht haben wir irgendwelche bestimmten Gedanken, die mit der Situation jetzt hier zu tun haben, auch mit dem Miteinander, ne? So, es kann ja auch sein, dass man manchmal so Gedanken hat, so, der Raphael erwartet jetzt irgendwas von mir, ja, so. Und vielleicht stimmt dieser Gedanke gar nicht, ne? Und dann kann ich diesen Gedanken einfach mal mitteilen und sagen, ich habe gerade die Idee, dass du irgendwas von mir erwartest. Ich wollte es mal mitteilen gerade und sag mal, ob das überhaupt stimmt, ne? Sowas. Das finde ich irgendwie eine sehr gute Herangehensweise. Und da kommen wir auch sehr schnell mit etwas in Berührung, was tatsächlich auch was mit Traumaheilung zu tun hat nachher.
Ja. Genau, genau. Das ist ja eigentlich im, ja genau, ein wichtiger Teil von Traumaheilung ist, dass, naja, wie soll ich sagen, also in erster Linie denke ich, das Aufspüren dieser Zustände und das in Kontakt bringen und im besten Falle feststellen, ich bin in Ordnung, so wie ich bin und ich bin in Ordnung mit dem, was ich empfinde und dass das sehr zu Heilung beiträgt, auf jeden Fall, ja. Also komm, wir probieren es einfach mal und ich merke, also ich fange einfach mal so an, ne?
Ja, okay.
Also ich gehe oder ich komme in unser Gespräch gerade in einem ich sag's einfach mal gestressten Zustand rein. Ich habe gerade so viele Aufgaben, die ich erledigen soll, vor allem eine ganz große. Also ich arbeite gerade an einem Buch und da gibt's Zeitdruck auch vom Verlag und ich schiebe das gerade so weiter raus. Jetzt hatten wir hier, ich hatte Corona. jetzt hat's meine Frau und meine Tochter ist nicht im Kindergarten und ich komme irgendwie nicht dazu. Und gleichzeitig fühle ich mich aber auch im Kopf so zu. Also ich bin irgendwie wie so, also ich kann mich üblicherweise verlassen darauf, dass mein Kopf immer Ideen ausspuckt. Also das kenne ich schon fast mein ganzes Leben und das ist irgendwie gerade dumpf. Also ich fühle mich, mein Kopf fühlt sich dumpf an. Und das führt dann zu Stress. Also in mir, ich fühle mich gestresst und dieser Stress führt mich an so ein Gefühl, vor dem ich weg will und das ist so eine Ohnmacht. Also wenn ich nicht leiste, wenn ich nicht sprudle, dann werde ich ohnmächtig. Das fühlt sich nach, ja, und wenn ich ohnmächtig bin, dann ist aus. Also, ne, dann werde ich zerrissen, dann, es hilft mir keiner, ich bin allein, ich bin einsam, es ist, die Menschen wenden sich ab. Das ist das, was in mir passiert. Ich kann es sehr gut in Verbindung bringen mit meiner Kindheit, also weil ich mich oft sehr einsam gefühlt habe. Und die waren eben weg, die Eltern. Ich kann mich an viele Situationen erinnern, in denen ich alleine zu Hause war. Und diese Trostlosigkeit, ja, einfach in dieser Trostlosigkeit saß. Und ich möchte aber auch noch was teilen, was jetzt so passiert ist, als ich das so gerade gesagt habe, dass wir auch über unsere Innenwelten sprechen. Da ist was anderes passiert und zwar ist durch meinen Körper wie so eine Schicht kam da plötzlich drüber, die war so ein bisschen so glitzerig und Freude, da kam Freude auf in mir. Also mein Körper scheint sehr dafür zu sein, das zu tun. Und dass wir uns halt hier auch offen zeigen und offen begegnen, das scheint mir Freude zu machen und es erschafft mir auch Erleichterung. Es nimmt mir von den Schultern irgendwie super professionell, klug, perfekt sein zu müssen. Also so all diese Attribute, die ich meine, nach außen geben zu müssen, um akzeptiert und anerkannt zu werden. Ja, und jetzt ist Freude. Ja. Und bin etwas berührt.
Ja, schön. Schön. Ich spüre das jetzt auch in mir. In mir kommt gerade eine Entspannung. Und ich teile jetzt erstmal nur mit, was bei mir ist. Und ich würde später noch mal so ein bisschen dazu sagen, was bei mir war, während ich dir zugehört habe. So, bei mir ist jetzt gerade wie so hier im Bereich unterhalb des Brustbeins wie so eine muskuläre Entspannung. Da war vorher ziemlich angespannt. Und ich merke, wie ich ein bisschen mehr durchatme. Und in meinen Beinen ist wie so ein bisschen ein Strömen. Und ich habe so Impulse, mein Becken bewegen zu wollen oder mein Oberkörper hin und her bewegen zu wollen gerade. Aber das hat so was Spielerisches, so was wie Befreiendes auch. Und ich habe so ein bisschen Anspannung in der Kiefermuskulatur. Und ich spüre auch ein bisschen Stress in meinem Körper. Und wenn ich das jetzt mit vor 2 Minuten vergleiche oder vor einer Minute vergleiche, dann ist der Stress weniger geworden, aber er ist gleichzeitig noch da. Und er ist gleichzeitig noch da. Jetzt merke ich gerade, dass ich wirklich tief durchgeatmet habe. Und jetzt sehe ich gerade, dass du auch tief durchatmest.
Ja, ja.
Und jetzt kommt auch eine Freude, eine Berührtheit. Jetzt spüre ich meinen Bauch sehr stark. So, als wäre der vorher gar nicht da gewesen. Leichtes Zittern in meiner Kiefermuskulatur, im Unterkiefer. Es kommt der Gedanke mit, wenn ich jetzt meinen Kiefer loslasse, dann sehe ich blöd aus. Dann würden die Leute irgendwie denken, ach, wie sieht der denn aus? Das Zittern ein bisschen stärker. Und ein bisschen Traurigkeit kommt gerade. Ich merke, dass ich ein kleines bisschen traurig werde. Und ich habe gemerkt, wie sich mein Blick so gesenkt hat, wie ich wie so weggeschaut habe kurz. Und jetzt, wo ich wieder hinschaue, merke ich, es passiert gar nichts Schlimmes. Ich darf da mit meinem etwas zittrigen Kiefer sitzen und mit ein bisschen Traurigkeit und ist okay. Und es ist auch viel Aufregung da. Und der Gedanke, da sehen jetzt hier Tausende von Menschen und ja. Und dann sage ich mir, ja, da darf ich auch aufgeregt sein, das ist in Ordnung. Ja. Vielleicht noch die Idee kann ich noch teilen, dass das jetzt aufhören müsste mit der Aufregung. so ein Gedanke, so jetzt muss doch die Aufregung aufhören, jetzt habe ich das doch geteilt und jetzt muss es doch aufhören. Und das ist einfach ein Gedanke, der da ist gerade in mir. Ja, und ich starte da einfach mitsamt der Aufregung jetzt weiter rein und das fühlt sich rund und stimmig an für mich gerade.
Ja, also als du das mit der Nähe, mit der Traurigkeit gesagt hast, da entstand für mich, ist mein Herz hat sich geöffnet und es entstand also Nähe. Also ich bin dir näher gekommen in dem Moment. Ja.
Und ich mag auch noch was sagen gerade.
Ja.
Und das fällt mir wirklich schwer, das jetzt zu sagen, weil ich irgendwie die Idee habe, dass das wäre jetzt irgendwie böse, wenn ich das sagen würde. Als ich dir eben zugehört habe, da hatte ich die Idee, dass du sehr viel erklärst und sehr viel analysierst in dem, was du mitgeteilt hast. Von dir kam immer noch mal so wie eine Erklärung oder sowas hinterher. Also so habe ich das wahrgenommen. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie ich so ärgerlich geworden bin. Es fing irgendwie an und ich merkte eine Entspannung. Du sagtest irgendwas von dir. Und als du dann anfingst zu erklären und Zusammenhänge herzustellen, da bin ich ärgerlich geworden. Und irgendwie weiß ich, das ist ein Film in mir, weil ich immer eine Erwartung habe, wie jemand irgendwas machen müsste. Und gleichzeitig glaube ich, es ist aber nicht nur der Film in mir. Es ist auch das, dass ich so den Kontakt zu dir verloren habe, je mehr da so Analytisches kam. Mhm. Puh, und jetzt merke ich echt so viel Aufregung. Und in mir ist jetzt offensichtlich wie so eine Erwartung, dass du mich jetzt irgendwie in irgendeiner Form angehen wirst, um dich zu verteidigen. Und das ist jetzt, dass ich jetzt einen draufkriege.
Hm. Ja, ich merke, dass ich das Gefühl habe, ich möchte mich, ich möchte mich erklären, was das war. Also ich gebe dir da, also ich kann es sehen, ja, das stimmt. Und ich erkläre es jetzt auch, weil also das primäre Gefühl, als wir angefangen haben, war, was ich später erzählt habe, dass ich meinte, mein Körper fühlt sich elektrisiert an. Das war das, was wirklich da war in dem Moment. Und das andere mit diesem Stress und so, das war eigentlich was so vor unserem Start in das Gespräch da war. Das heißt, das hatte ich in dem Moment, in dem ich drüber gesprochen habe, nicht so im Vordergrund, das Gefühl. Aber ich hätte mich natürlich auch da stärker reinbegeben können. Naja, ich würde es jetzt gar nicht nutzen, um mich zu optimieren.
Ich denke, das wäre der nächste Schritt. Da bin ich völlig bei dir. Machen. Es geht nicht um Optimierung. Nee, gar nicht.
Ja. Aber es entspannt mich. Also merke, mein Körper wird ein bisschen schwerer, ich komme mehr an in dem Moment.
Ja, bei mir wird die Aufregung lässt auch nach gerade.
Schön, ne? Wenn man keine Anstrengung oder wenn man nicht so viel Anstrengung geben muss, die Dinge, die gerade präsent sind, zu verbergen.
Ja, das ist das Ding. Ne, dieses ständige automatisierte sich irgendwie in einer bestimmten Weise darstellen, weil das, was tatsächlich da ist, aus irgendwelchen Grundüberzeugungen, Glaubenssätzen heraus nicht da sein darf. Mhm. Ne, und das ist eine neue, mitunter heilsame Erfahrung, wenn ich lernen kann, dass ich mit dem, wie ich jetzt gerade bin, sofern ich den anderen das auch wirklich wissen lasse, also wenn ich den nicht nur interpretieren lasse, sondern wenn ich es ihm wirklich konkret sage, dass ich damit offensichtlich total in Ordnung bin und es gibt gar kein Problem. Und das ist wie ein Update, ja, im Nervensystem. Mhm. Wie ein Update, es geht doch. Und ich erinnere mich dran, dass wir beim letzten Mal so gegen Ende davon gesprochen haben, wenn man Traumafolgen trägt, dass man da nicht sein Leben lang drin bleiben muss und dass wir in Aussicht gestellt hatten, dass wir beim nächsten Mal auch ein bisschen darüber sprechen, was gibt es denn für Wege, da so rauszukommen? Was kann man denn tun? Mhm. Das fällt mir gerade ein. Ne? Das ist zum Beispiel ein Aspekt. Aber es ist komplex. Ja, es ist komplex. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht einfach nur, ich sage dem anderen, was mit mir los ist, der andere hört mich und schon ist alles gut. So einfach ist es nicht. Es ist viel komplexer. Aber das könnten wir vielleicht so ein bisschen zum Thema machen.
Gerne, gerne. Vielleicht ist da auch nochmal so erwähnenswert, dass eigentlich Bindungstrauma jeden betrifft. Das würde ich nochmal vorwegstellen. Also natürlich in unterschiedlichen Schweregraden. Also damit meine ich die Folgen, also Traumafolgen, also wie stark unser System noch beeinflusst ist von den bindungstraumatischen Erfahrungen unserer Kindheit. Also wie stark sich das äußert, ist ja unterschiedlich. Es kann halt gehen von, du kommst gar nicht mehr aus dem Bett oder du bist immer wieder den Tag über, kommst du in, ja, wie so hysterische Momente rein, ne, wo sich dein Wahrnehmungsfeld verengt und du bist dann entweder im Kampfmodus oder im Fluchtmodus. Bis hin zu den Dingen, die wir vielleicht gerade hier schon so mal gezeigt haben. Also, na, das würde ich jetzt sagen, sind wie so Glaubenssätze, die dann anspringen, das Gefühl, nicht richtig zu sein, das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ne? Also, wenn da irgendein kann äußerer Trigger kommen und dann geht da automatisch so eine Maschine los und man hat das Gefühl, man ist nicht richtig, man ist nicht gut genug, man ist zu viel, man ist zu dumm. Dass diese Glaubenssätze halt, und ich denke, diese schädlichen, toxischen Glaubenssätze, und ich denke, das kennen alle Menschen. Also, ja, deswegen, das war mir nur nochmal wichtig zu sagen, nochmal so zu wiederholen, wen betrifft das denn eigentlich?
Ja, ich will das auch nochmal aufnehmen, weil was auch so ein Beispiel ist, was halt viele Menschen regelmäßig erfahren, ist, dass ihre Beziehungen laufend schief gehen. Ja, das ist etwas, was viele haben. Stolpern von Beziehung in Beziehung in Beziehung und immer wieder erleben sie die gleichen Dinge, die gleichen Schwierigkeiten. Andere Menschen haben das auf der Arbeit. Es gibt Menschen, die permanent ein Geldproblem haben. Es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen davon, wie sich das im Leben manifestieren kann. Und manchmal sind diese Ausprägungen so, dass man die gar nicht als eine Ausprägung von irgendwas Traumatischem sieht, weil das nicht so offensichtlich dasteht. Das, was du jetzt eben beschrieben hast, ne, dass jemand zum Beispiel depressiv ist, oder du hast irgendwas anderes gesagt, dass der halt die ganze Zeit unter Anspannung leidet oder sowas. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf.
Super.
Ja, das sind so Ausprägungen, da kommt man dann relativ schnell darauf, Moment, hier stimmt irgendwas nicht, ne? Dann geht man irgendwie zum Arzt oder man geht zum Psychologen oder sowas und dann kommt man vielleicht über diese Schiene, kommt man dann auf diesen Weg. Aber zum Beispiel die Menschen, bei denen die Beziehungen immer schief gehen, kommen nicht unbedingt auf die Idee zu sagen, ach, da stimmt ja irgendwas bei mir nicht, sondern die sehen das eher im Außen und sagen, da stimmt was mit den anderen nicht. Und Das ist das Fatale daran. Also du hattest letztes Mal so auch gegen Ende, hattest du was von versteckter Epidemie gesagt. Und es ist tatsächlich so, es gibt unterschiedliche Ausprägungen von Traumafolgen. Und ich würde sagen, die sind vielleicht noch nicht mal unterschiedlich schwer, aber die sind unterschiedlich in der Qualität, wie sie sich zeigen. Und manche Traumafolgen haben eine Qualität in ihrem sich außen zeigen, wo wir sofort sagen, aha, das muss irgendwas mit der Persönlichkeit und mit irgendwas vielleicht kindlichem, was in der kindlichen Entwicklung schiefgegangen ist, muss das irgendwas mit zu tun haben. Und andere Sachen, die bringen wir gar nicht damit in Verbindung. Und das sehe ich so als das eigentliche Problem. Und da finde ich es gut, wenn wir versuchen, ein bisschen Aufklärung zu betreiben, damit vielleicht dem einen oder anderen auch mal so ein bisschen die Augen geöffnet werden, dahingehend, dass wir im Prinzip in einer traumatisierten Gesellschaft leben. Mhm. Das hört sich jetzt groß an, ja, so wenn man das so zum ersten Mal hört und hört so traumatisierte Gesellschaft, na, jetzt übertreibt er aber, ja. Aber wenn ich ein bisschen unter die Oberfläche gucke und mir das ein bisschen genauer angucke, diese ganzen Zusammenhänge, dann komme ich relativ schnell dahin, dass da was dran ist mit traumatisierter Gesellschaft.
Ja, da bin ich bei.
Also ich habe es jetzt noch mal ein bisschen größer gemacht als das, was du jetzt eben gesagt hattest.
Mhm. Ich wollte
einfach für wichtig, ja, dieses Versteckte, auf das Versteckte hinzuweisen.
Ja, das ist wichtig, genau. Ich wollte noch eine Sache sagen, nur ergänzen, weil du sagtest, wenn jemand von Beziehung zu Beziehung springt und immer wieder scheitert es, immer wieder ist irgendwie der gleiche Mechanismus, der da läuft und man kommt nicht an. Kann aber natürlich auch passieren, dass man in einer Beziehung ist und bleibt und nicht wechselt. Und mit dieser Beziehung komme ich immer wieder an so einen Punkt, wo es eine gleiche, wo irgendwie so ein gleicher Mechanismus abläuft und wir am Ende dann genervt voneinander gehen oder unzufrieden sind,
unglücklich sind. Und es macht letztlich gar keinen Unterschied, ne? Ob jetzt jemand in 10 Jahren 10 Beziehungen hat oder jemand hat in 10 Jahren eine Beziehung. Wesentlich ist, dass sich etwas wiederholt, diese Schleife. Ne? Und völlig, genau, bin voll dabei, ja.
Und dieses Versteckte, das ist zum Beispiel auch was ich auf meinen Seminaren erlebe. Ne? Jetzt hast du zum Beispiel 3-4 Leute, die melden sich relativ schnell und die erzählen von sich und erzählen dann vielleicht auch etwas aus ihrer Kindheit. Und dann wird schnell ersichtlich, wow, okay, das sind schwere Verletzungen, die da entstanden sind. Ne? Zum Beispiel über Gewalt oder Vernachlässigung. Also da kommen dann Geschichten und kann sich gut vorstellen, dass diese kindlichen Verletzungen heute noch Auswirkungen haben. Und jetzt sitzt da aber jemand, der hört sich das an und der sagt dann, also mir geht's nicht gut, es passiert immer dies und jenes in meinem Leben, aber ich habe gar nicht so schlimme Kindheitserfahrungen gemacht. Meine Eltern waren eigentlich ganz in Ordnung. Das ist etwas, was mir immer wieder begegnet, jetzt zum Beispiel auf den Seminaren. Und das kenne ich ein Stück weit auch von mir selbst. Und das fände ich auch nochmal spannend, dahin zu schauen, was hat das mit dieser versteckten Epidemie zu tun und was passiert da, wenn wir anfangen, uns zu vergleichen mit anderen?
Ja. Lass uns aufgreifen.
Genau, wollen wir von da
mal... Wir haben zwar im Hinterkopf dieses Ding, dass wir auch mal so auf die Heilungsmöglichkeiten gehen wollen. Das halten wir wirklich im Hinterkopf, aber lass uns das aufgreifen gerade.
Genau, gerne. Lass uns doch da einsteigen. Ja, und dann schauen wir mal.
Ja, okay.
Was fällt dir dazu ein?
Das Bild war kurz stehen geblieben und ich dachte, Raphael schaut so nach oben und möchte irgendwas sagen, habe ich gedacht gerade, weil das Bild war tatsächlich kurz eingefroren. Ich habe aber schon gemerkt, wenn die Bilder kurz einfrieren, dann sieht man das auf den YouTube-Videos glücklicherweise nicht. Also irgendwie ist es, ihr könnt es sehen, aber auf den YouTube-Videos kommt es dann anders rüber. Da ist es flüssig. Ja, Also, was mir dazu vor allen Dingen einfällt, ist halt das, was wir in irgendeinem Video schon mal besprochen haben. Entweder war das in dem ersten oder jetzt in dem zweiten oder Podcast, ne? Ist ja sowohl YouTube als auch auf anderen Plattformen. Wir hatten nämlich gesagt, dass es halt ein ganz zentraler Bestandteil ist für ein Kind, dass das Kind die Bedürfnisse befriedigt bekommt, die so essentiell sind. Und da hatten wir halt so verschiedenste Bedürfnisse aufgemacht. Und das ist zum Beispiel so ein Bedürfnis nach körperlicher Nähe. Ich nehme jetzt nur mal zwei raus. Ein Bedürfnis nach körperlicher Nähe und ein Bedürfnis nach Einstimmung oder nach Erahnung. Ja, dass die Eltern dieses Kind erahnen können. Dass sie wissen, das Kind schreit jetzt, weil es Hunger hat. Das Kind schreit jetzt, weil es eine nasse Windel hat, ja, oder sowas. Ich weiß, das sind jetzt nicht so dolle Beispiele, aber nur um mal zu sagen, was ich mit Erahnen meine. Und nehmen wir mal an, das Bedürfnis nach körperlicher Nähe wird erfüllt. Ja, also das sind Eltern, die mit dem Kind viel in Körperkontakt gehen, die mit dem viel kuscheln und so. Und es ist auf dieser Ebene alles völlig gut. Aber dieses Kind wird vielleicht gar nicht so richtig ernst genommen, wenn es irgendwelche Bedürfnisse ausdrückt, die jenseits von Körperkontakt liegen. Also wenn zum Beispiel ein Protest kommt. Das Kind möchte irgendetwas nicht und es ist jetzt auch völlig egal, wir müssen jetzt nicht immer von den ganz kleinen Babys sprechen, wir können auch von 4-, 5-, 6-jährigen Kindern sprechen. Das Kind ist mit irgendetwas nicht einverstanden und hat jetzt einen Protest. Und dieser Protest darf aber nicht da sein, weil die Eltern selber nicht die Kapazität haben, das zu halten. Die Eltern fühlen sich womöglich sofort von dem Kind angegriffen, weil die selber eben ihre Traumafolgen zu tragen haben, haben nicht die Kapazität, das zu halten. Und es gibt natürlich ein Machtgefälle zwischen den Großen und den Kleinen. Und dann wird dieses Machtgefälle im Prinzip wie benutzt. Und die Eltern sagen dem Kind, ja, sei still, das ist jetzt nicht wichtig gerade. Und dann wird ein Bedürfnis frustriert an dieser Stelle. Und das Kind kriegt das vielleicht gar nicht mit, weil das Kind merkt so, dass alle anderen Sachen sind gut, es ist materiell gut versorgt, ja, es gibt immer schöne Sachen zum Spielen, wir werden Ausflüge zusammen gemacht, ja, alles ist super. Aber immer wenn das Kind irgendwie mit irgendwas kommt, was so Richtung Protest oder eigene Autonomiebewegung geht, ja, es will was Eigenes machen, es findet etwas nicht gut, was gerade passiert, dann wird es total unterdrückt. Dann könnte so ein Mensch im Laufe seines Lebens die Idee entwickeln, meine Kindheit war doch eigentlich schön. Und vielfach kommen dann noch so Sätze mit dazu, naja, dass die Eltern mal was sagen müssen, das ist ja auch nicht schlimm, das muss ja so sein. Und oder ich kann mich noch gut daran erinnern, dass dieser Spruch, also in meiner Kindheit gab es diesen Spruch noch, so ein leichter Klaps hat noch niemandem geschadet. Solche Dinge. Ne? Und somit wird das sehr schnell wegrelativiert, was eigentlich eine tiefe Bedürfnisverletzung ist, weil ein Kind, dessen grundlegende Bedürfnisse nicht erfüllt werden und dieses Bedürfnis nach Einstimmung, wovon dem ich gerade spreche in dem Beispiel, ist ein sehr, sehr grundlegendes Bedürfnis. Dieses Kind wird in dem Moment, wo das nicht erfüllt wird, mit einer Todesangst konfrontiert, weil das Kind das wirklich zum Überleben braucht. Und damit es nicht wirklich stirbt, entwickelt es Kompensationsmechanismen, Überlebensstrategien. Und eine Überlebensstrategie gerade bei sowas ist natürlich, das kann man sich an 5 Fingern abzählen, na, ich sag halt nichts mehr. Und das führt dann dazu, dass ein bestimmter Aspekt von diesem Menschen abgespalten ist. Der darf nicht da sein. Wobei viele andere Aspekte gut entwickelt sind. Und dann komme ich auf die Idee zu sagen, naja, meine Kindheit war doch eigentlich gar nicht so schlimm. Mhm. So, und jetzt gehe ich noch mal einen Schritt weiter. Wenn ich jetzt mit diesem Menschen spreche, nehmen wir mal an, der ist jetzt erwachsen und der hat schon ein bisschen so innere Arbeit gemacht, hat vielleicht Therapie gemacht und sowas und ist sich so ein paar Dinger bewusst geworden. Und er weiß vielleicht, dass er zum Beispiel nie irgendwie protestieren durfte, dass das sofort runtergedrückt wurde. Und er sagt jetzt, naja, das ist nicht so schlimm, die anderen Dinge sind ja alle gut gewesen. Dann bedeutet das, er hat eine Sichtweise auf sich selber, wo er sich selber nicht wichtig nimmt und das im Prinzip alles wegtut. Und wenn ich diesem Menschen jetzt sage, hör mal, wenn ich dir jetzt meine Geschichte erzählen würde und nehmen wir mal an, meine Geschichte wäre so ganz ähnlich wie deine Geschichte. Ich erzähle, du hörst zu. Würdest du mir dann auch sagen, das ist ja gar nicht so schlimm gewesen? Und eigentlich war es doch ganz gut. Und wenn der nicht völlig psychopathisch geworden ist durch seine Traumafolgen, dann wird er wahrscheinlich sagen, nee, ich würde nicht auf die Idee kommen, dir zu sagen, dass ja eigentlich alles gut wäre, sondern ich würde halt mit dir mitfühlen. Und das ist so ein ganz entscheidender Unterschied. Wir sind zu uns selber immer sehr, sehr hart und sagen, ach, ist doch alles nicht so schlimm. Und wenn wir das von jemand anderem hören, dann sind wir in aller Regel sehr, sehr weich. Dann sind wir sehr empathisch. Das heißt also so, die Selbstempathie bleibt viel auf der Strecke. Ja? So, war jetzt ein großer Bogen, aber ich finde das Thema wesentlich und wollte das mit einem Beispiel und mit ein bisschen Kontext untermauern. Ja,
ja, super. Also ich sehe auch darin einen Teil des Mechanismus des Kindes. Also es ist hat eine Schutzfunktion, dass ich sozusagen meine Eltern schütze und dass ich meine Eltern, naja, wie so idealisiere. Also, dass ich dieses Problem, was da ist, also, dass ich mich verantwortlich mache und nicht die Eltern. Also, es ist sicherer, wenn meine Eltern super sind und, naja, ich bin halt falsch, als wenn es umgekehrt ist. Weil wenn die Eltern eigentlich zuverlässig sind, dann ist es ein sicherer Hafen und ich selbst kann mich ja irgendwie verändern und verbessern. Das heißt, diese Idee, dass alles nicht so schlimm war und dass meine Eltern schon in Ordnung waren, also ist auch ein Teil des Mechanismus, aus dem übrigens auch diese Glaubenssätze entstehen, wie ich bin nicht gut genug.
Ja.
Bin nicht gut genug ist ganz klassischer, finde ich, Bindungstraumafolgesatz, also oder Bindungstraumasatz, weil es das Kind, weil es wirklich die Idee des Kindes ist. Wenn ich in Ordnung wäre, dann würden doch meine Bedürfnisse erfüllt werden. Oder dann würde ich doch das bekommen. Oder dann wären die doch nicht so zu mir, die Eltern.
Ja, also da muss ich kurz einhaken.
Ja, sag mal.
Das Kind denkt in der Regel noch nicht so komplex.
Nee, es ist ein Zustand im Körper, ne, der dem Gedanken vorausgeht. Ne? Also
genau, also ich würde sogar sagen, der Gedanke ist vielleicht noch nicht mal da. Ja, es kann sein, dass das völlig losgelöst von diesem Gedanken ist und dass dieser Glaubenssatz, wie wir das nennen, der ist so tief im Körper verankert, auf Zellebene praktisch, sodass ich mit was Mentalem nachher auch gar nicht mehr drankomme. Ich sage das deshalb, weil nämlich die Glaubenssätze, die wir wirklich ab einem gewissen Alter mental formen, die kriegt man relativ einfach wieder gerade gebogen. Aber die, die tief hängen, die kannst du nicht so einfach gerade biegen. Das ist das Ding.
Und da würde ich jetzt nochmal einhaken, weil ich glaube gar nicht, dass es Glaubenssätze gibt, die sich später, sagen wir mal, unabhängig von diesen körperlichen Zuständen und Überzeugungen, die wir da mitbringen, formen. Also ich kenne es zumindest nicht. Ich glaube eher, dass es so ist, dass dieser Zustand, dieses Körpergefühl, noch bevor wir das mental irgendwie bearbeiten können oder drüber nachdenken können, dass dieser Körperzustand dieses Gefühl in uns auslöst, wir sind nicht richtig, wir sind nicht gut genug, und dass sich dann vielleicht später daraus bestimmte andere Glaubenssätze dann ableiten, ne, wie ich bin zu dumm oder ich was auch immer halt. Also ich weiß gar nicht, ob es, sagen wir mal, Glaubenssätze gibt, die nur so mental irgendwie rumschwirren. Also ich kenne das zumindest, ich meine es nicht zu kennen.
Ich glaube, dass es beides gibt. Also Natürlich ist das, wenn das tief entstanden ist, das ist dann einfach schon ein sehr guter Nährboden für alles andere, was dann nochmal oben drauf kommen kann. Ne, dann, dann sprießt und gedeiht natürlich diese ganzen negativen Bilder, die man von sich selber hat, umso besser, wenn das schon so tief im Körper verankert ist. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass halt ein Mensch das nicht so tief im Körper verankert hat. Jetzt kommt er aber, sagen wir mal, als Erwachsener in immer wieder in Situationen rein, wo er halt von Menschen ganz mies behandelt wird. Und wo ihm vielleicht immer wieder gesagt wird, du kriegst es nicht auf die Kette, du machst alles falsch. Dann kann sich auf dieser mentalen Ebene tatsächlich bei diesem Menschen auch so ein Glaubenssatz bilden. Der ist aber bei weitem nicht so tief wie dieser Glaubenssatz, der in der frühen Kindheit entstanden ist. Also ein Mensch ist nicht unbedingt resistent, ja, nur weil es in der Kindheit gut gegangen ist, dass nicht später noch mal irgendwas passieren kann, was auf einer mentalen Ebene auch zu einer Idee führt, die ich von mir selber habe. Nur diese Idee, die ich dann vielleicht habe, die ist relativ einfach wieder zu lösen. Ja, während das andere, das sitzt so tief, da ist die Frage, ob ich das überhaupt noch mal lösen kann.
Ja, also, okay, was mir noch auffällt, ne, um nochmal zu dem Beispiel zu kommen, ist mit diesem Mensch, der sagt, bei mir war doch eigentlich alles in Ordnung. Mhm. Was mir da auffällt, ist, dass es eine Technik ist, um also zu sagen, es betrifft mich nicht, ist auch eine Technik, um da nicht hinspüren zu müssen, was ist. Also ja. Wenn ich sage, die anderen haben es schwerer gehabt, das kann ich verstehen, damit unterbreche ich den Kontakt zu mir selbst. Also auch das ist eine bekannte Strategie,
ja.
Um sich nicht zu konfrontieren mit den schmerzhaften Gefühlen.
Genau.
Die in mir sind.
Ja.
Und wenn das Leben etwas anderes sagt, also wenn mein Leben eben nicht, also wenn ich immer wieder in irgendwelche Zustände oder in Situationen komme, die mich unglücklich machen, ich will es gar nicht so kompliziert ausdrücken, am Ende des Tages, jeder weiß selbst, wenn etwas fehlt. Also es muss gar nicht so kompliziert sein. Und wenn du das Gefühl hast, dass nichts fehlt, dass dein Leben gut ist, wie es ist, dann gibt es da ja auch nichts zu wollen und zu machen.
Wahrscheinlich aber, werden solche Leute auch nicht diesen Podcast hören.
Ja, genau. Deswegen, ich versuche das immer so rauszuarbeiten, wann weiß man denn, dass man unter Folgen leidet. Du weißt es, wenn, also man hat da ein klares Gefühl für.
Ja.
Also ich kann dir von meiner Geschichte erzählen, ich hatte immer ein Gefühl, dass irgendwas nicht da ist oder nicht genug ist oder noch so, wie so gelöst werden muss. Und das war für mich zum Beispiel dann der Antrieb, um in die Spiritualität zu gehen und da zu suchen und da dann auch teilweise fündig zu werden. Ja. Und das Witzige ist, wenn mich jemand dann gefragt hätte, warum suchst du eigentlich? Was suchst du denn da eigentlich? Ich hätte immer gesagt, naja, weißt du, also, das ist halt so meine Leidenschaft, Spiritualität. Hm. Also, dass ich da eine Not habe, das hätte ich so gar nicht. Ich meine, ich war ja auch relativ jung, bin ich da schon auf den Pfad gekommen, ne? Aber das hätte ich gar nicht so gesagt. Und ich habe lange gesagt, nee, es ist einfach meine Leidenschaft. Ich interessiere mich halt für die größeren Zusammenhänge. Heute kann ich ganz klar erkennen, dass ich wirklich auf der Suche war nach etwas, das mir Erlösung gibt von diesen unangenehmen Gefühlen und von dieser unangenehmen Selbstverachtung, die ich empfunden habe.
Ja.
Also, du weißt, wenn etwas mit dir nicht stimmt und wenn du schlecht über dich selbst denkst, du weißt es einfach.
Ja. Ja.
Das heißt, das muss man gar nicht so verkomplizieren. Und wenn alles gut ist, dann ist alles gut. Und ja, Markus, da hast du wahrscheinlich recht, dann wirst du wahrscheinlich gar nicht hier den Podcast hören.
Genau. Also die Menschen, die wirklich ein gutes Leben führen, ein glückliches Leben führen, die nicht leiden.
Genau. Vielleicht ist es auch gut genug einfach, ne? Vielleicht hast du
sowas nicht hin.
Perfekt. Es geht ja nicht um Perfektion, also Aber vielleicht ist es ja gut genug und so, dann ist es ja auch, dann ist es ja auch gut. Genau. Also dieses Vergleichen mit anderen, das kann eine Strategie sein, um nicht an die schmerzhaften Punkte zu gehen. Und es kann auch eine ganz natürliche Folge von Bindungstrauma sein, weil du sozusagen, naja, das Gefühl hast, es liegt an dir, du bist selbst schuld und du schützt sozusagen die Eltern und diese Situation, indem du die Verantwortung übernimmst. Ja, das wären so meine zwei Punkte.
Ja, okay. Ich würde gerne jetzt mal was teilen von mir, so, weil ich merke, dass da sich etwas in mir bewegt, so in unserem Kontakt. Mhm. Und ich will einfach mal fragen, ob es so stimmt. So. Mhm. Also ich habe irgendwie so eine Idee, dass wir uns eben wie so ein bisschen gefetzt hätten, wer denn jetzt recht hat, und dass wir so ein bisschen um die Aufmerksamkeit gekämpft hätten. Und ich merke, dass mich das so ein bisschen wie aktiviert.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ich mir gerade einen Film mache oder ob irgendwo was dran ist. Und mich interessiert mal, wie du es wahrnimmst gerade.
Ja, danke fürs Teilen. Genau, das, um es nochmal zu sagen, ne, wir wollten das jetzt mal so einfach machen, auch in dem Podcast, dass wir, wenn irgendwas in uns passiert, dass wir das thematisieren. Also, und dann geht's, also dieser Prozess hat dann Vorrang vor den Inhalten, die wir hier teilen wollen, und werden somit auch zum Teil des Inhalts des Podcasts. Ich gebe dir recht. Also, was gibt dir recht, ist ja völlig unwichtig, aber okay, ich fühle mich auch aktiviert. Also ich spüre Wut auch, die mich so, also die schmeckt mir irgendwie ganz gut, merke ich, die macht mich so wach. Und es gab so einen Moment, da fing das an, ich glaube, ich habe irgendwas erzählt, ach so, genau, es fing an, als ich erzählt habe, dass das Kind denkt, ich bin nicht gut genug, ja, dieser Glaubenssatz. Und dann meintest du, nee, warte mal, es passiert auch schon bevor.
Ah, also es ging um das Denken, genau.
Bevor das Kind denken kann, also, ne, ja. Was ja ein richtiger Einwand ist. Aber da habe ich gemerkt, es hatte für mich wie so, also ich hatte das Gefühl, ey, warte mal, lass mich mal ausreden, ich bin noch nicht so weit. Oder das ist nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Und das war, ganz ehrlich, es war so, dann hast du erzählt, dann habe ich noch mal irgendwie was gesagt, und am Schluss war es so, dass du dann, also ich weiß nicht, du hast dann noch mal irgendwas erzählt, ich krieg das jetzt inhaltlich nicht mehr so zusammen, aber ich hatte dann das Gefühl, ich will eigentlich dagegen gehen. Ich will jetzt eigentlich dagegen gehen, weil ich sehe es als eine Teilwahrheit an, aber nicht als Ganze, sondern, und dann dachte ich so, nee, ich möchte das jetzt nicht hier so ausbetteln irgendwie, oder ich wollte nicht in die Konfrontation, und dann habe dann so wie gesagt, okay, komm, ja, also das ist so ein Teil, und jetzt gehen wir zum nächsten Teil, und habe das so irgendwie übergangen. Das, was
wie fühlt sich jetzt gerade an in dir? Ich sag gleich, wie es sich in mir anfühlt.
Also ich merke Freude. Ich spüre, wie so eine Heiterkeit aufsteigt. Und ich fühle diese Wutkraft, die da entstanden ist gerade, die so ein bisschen was Konfrontatives hat. Die hat sich irgendwie, die ist so ein bisschen wieder nach innen gegangen mehr. Also ich fühle mich weicher und weiter, und es ist Heiterkeit.
Und ich fühle gerade oder spüre gerade im Körper, dass hier der ganze Bereich, also Brust und oberer Zwerchfellbereich, so dieses, alles was im Brustkorb ist, ja, wird gerade weiter, so als wenn da mehr Luft wäre, mehr Durchlässigkeit. Und ich merke deutlich, wie Muskelanspannung absinkt, gerade im Bereich oberer Bauch. Und es ist wie so ein angenehmes Kribbeln und Strömen hier hinten an den Seiten. Und es fließt mir wie die Arme so runter, Hände und irgendwie, ich stelle mir vor, dass es rausfließt irgendwie. Das merke ich gerade. Und auch Freude ist da. Und jetzt fühle ich mich verbunden.
Ja.
Und eben war irgendwie diese Störung da. So, zuerst mal war die in mir, ja. So, und das habe ja jetzt durch das, was du geteilt hast, habe ich ja gemerkt. Ne? Das war bei dir auch ähnlich. Da war auch irgendetwas, ne? Wo sie so kämpfen wollte. Ja. Und alleine das, was wir jetzt kurz gemacht haben, ich weiß nicht, 2 Minuten, 3 Minuten oder sowas, das hat mich so massiv wieder mehr in die Mitte gebracht.
Mhm.
Ja?
Und mehr in die Gegenwart. Also so fühlt sich's für mich an. Ich bin jetzt mehr hier, mehr da. Und ich merke das vor allem voll in meinen Füßen gerade. Als du gerade das erzählt hast, was in deinem Herz passiert, da habe ich richtig gemerkt, wie meine Füße und die Unterbeine so wie anfangen zu leuchten. Ich spüre so richtig wie was in die Erde, wie so eine Connection in die Erde, wie da was fließt.
Ja. Cool.
Ja.
Ja, siehst du, ist einfach gut, ne? So, ich glaube, wir gehen da einen guten Weg gerade, dass wir das mal so hier so ein bisschen in diesen Podcast reinbringen, weil ich stelle mir vor, dass die Menschen was Neues sehen, ja, was sie vielleicht so noch nicht kennen.
Mhm. Ja, schön, ne? Also was passiert ist, es entstand irgendwie eine Art Störung in unserer Kommunikation. Und wir haben das unter den Tisch gekehrt, wie man es normalerweise auch macht, ne?
Mhm.
Also anstatt zu sagen, warte mal, das stört mich jetzt gerade oder das, ich möchte jetzt meins erstmal sagen oder wie auch immer. Und obwohl es nicht oder tatsächlich gerade dadurch, dass es nicht ausgesprochen ist, bleibt es im Feld.
Genau. Und es bindet Aufmerksamkeit, ne? Es macht den Körper hart, ne? Vor allen Dingen. Was ich noch mal so wiederholen möchte, so vom letzten Mal, es aktiviert das Nervensystem. Und solange diese Aktivierung so einen bestimmten Level nicht übersteigt, geht das schon noch, dass wir uns weiter austauschen können. Aber wenn da jetzt noch was dazukommen würde, dann wäre vielleicht irgendwann diese Aktivierung so stark, dass das Nervensystem sagen würde, halt, Moment, hier besteht Gefahr. Und das Nervensystem kennt nur 2 Zustände. Leben und Nicht-Leben. So, und solange das Nervensystem der Meinung ist, Leben ist nicht in Gefahr, ist alles gut. Und sobald das Nervensystem der Meinung ist, hier ist mein Überleben gefährdet, wumms, fährt es halt ab irgendeinem Punkt radikal hoch. Und dann werden Strukturen im Gehirn abgeschaltet, die fürs Denken zuständig sind. Ja, das heißt, ich würde dann noch nicht mal mehr richtig denken können, geschweige ein Gespräch mit dir führen können.
Ja, ja? Das Sichtfeld engt sich ein.
Genau, ja, ganz genau.
Die Wahrnehmung verdichtet sich auf die Gefahr, also was auch eine gute Funktion ist. Ne?
Ja.
Also wenn wirklich eine Bedrohung da ist vor mir irgendwie ein Löwe, ein Hungriger, dann ist es ganz gut, dass ich dann alles Unwichtige ausblende und voll da bin, ja, um reagieren zu können.
So tickt das. Deshalb sind wir als Menschen überhaupt noch hier. Ja? Wenn wir das nicht hätten, dann gäbe es uns nicht mehr. Nur weil wir das haben, sind wir da. Nur deshalb haben wir überlebt.
Hm.
Sonst wären wir gefressen worden.
Ja. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Das finde ich halt auch immer wieder toll, dahin zu schauen, dass halt diese Reaktionen im Nervensystem wesentlich schneller sind als unser Denken und auch wesentlich mehr Einfluss auf den Körper haben. Das heißt, bevor ich noch drüber nachdenke, ist der Löwe jetzt wirklich gefährlich oder also hat er Hunger oder hat er keinen Hunger, ist der ganze Körper schon mit Adrenalin voll und ich bin in Kampf
der
Drops oder
ist längst Flucht gelutscht dann, ja, wenn der Gedanke da oben sich formiert, ja. Genau.
Ja.
Ich habe übrigens noch mal nachgerechnet. Wir hatten zuletzt mal überlegt, wie viel mal schneller. Also, es ist tatsächlich so, Das autonome Nervensystem ist 2 Millionen Mal schneller in der Verarbeitungsgeschwindigkeit als das, was wir unseren Verstand nennen. 2 Millionen Mal schneller. Das ist der Hammer, ja.
Und der Verstand ist schon recht schnell, ne?
Ja, also das ist beim Verstand 2000 Bit pro Sekunde, ne? Das
ja, kann ich mir jetzt so schwer vorstellen.
So die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Naja, wenn wir so 20 Jahre zurückgehen, dann wäre das so, naja, 15 Jahre zurück, dann wäre das so ungefähr die Übertragungsgeschwindigkeit mit einem damals irgendwie ISDN-Adapter oder sowas. Also ist schon ganz ordentlich.
Ja, Markus, ich würde gerne noch mal was sagen, da wo wir so aufgehört haben. Ich glaube, heute mit den Heilungs, ich würde die Heilungsmöglichkeiten und Ansätze und Ideen und so würde ich echt auf den nächsten Podcast vertagen gerne. Ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr, weil das würde ich gerne mehr Zeit nehmen. Aber vielleicht können wir noch mal da hinschauen an dieses Beispiel mit dem Menschen, der sagt, naja, so schlimm war es nicht bei mir. Also wir haben ja darüber gesprochen, so warum das so passieren kann und wie das so passiert. Und ich würde da gerne noch sagen, dass es ganz heilsam ist, nochmal jetzt unter diesen Aspekten von Bindungstrauma da hinzuschauen in die Kindheit und mal zu gucken, was war da und was habe ich da nicht bekommen und ja. Was hätte ich gebraucht?
Ja.
Was hätte ich da gebraucht? Und es geht nicht darum, jetzt Schuld um Schuld oder nicht Schuld. Also es geht nicht darum, sagen zu müssen, ja, die anderen sind schuld. Also das ist, aber doch darum anzuerkennen, dass da etwas gefehlt hat.
Ja.
Und über diese Anerkennung, das ist eine Form auch von Mitgefühl. Wenn du es schaffst, Mitgefühl für dieses Kind zu empfinden, das du selbst mal warst, dann beginnt da schon etwas zu fließen und dann kommt man schon diesem inneren Gefühl oder dieser Verletzung so ein Schrittchen näher und das ist auch schon eine Bewegung Richtung Heilung.
Ja, es muss gewürdigt werden, es muss erstmal anerkannt werden, dann muss es gewürdigt werden, dass es da war, dass es schlimm war und vor allen Dingen auch, es muss gewürdigt werden, dass ich es überlebt habe. Mhm. Also die extreme Leistung, die enorme Leistung, die ich vollbracht habe, dass ich da nicht dran kaputt gegangen bin.
Mhm. Das finde ich auch immer wieder so berührend, wenn ich Geschichten höre von Menschen oder von Menschen. Und dann erzählen die, was da halt los war in der Kindheit. Also ich bin da manchmal so, also ich staune, ich bin in Demut, mhm. was diese kleinen zerbrechlichen Wesen, was die schon für eine Lebenskraft haben, um manche Situationen und Herausforderungen zu meistern. Also ja. Und ja, ganz berührend finde ich das oft.
Ja.
Deswegen finde ich es gut, was du sagst mit der Würdigung. Also die Würdigung dessen, dass da was gefehlt hat.
Ja.
Und eben nicht jetzt zu vergleichen, naja, bei dem war es schlimmer, bei dem ist es aber, du wirst immer Menschen finden, bei denen es schlimmer war. Und das gibt's. Und,
der Vergleich ist auch müßig, ne? Du wirst auch immer Menschen finden, bei denen es besser war. Ja, du wirst immer. Das Ding ist halt, wenn du anfängst zu vergleichen, dann gehst du von dir weg.
Ja.
Dann landest du hier oben und du bist nicht mehr mit dir verbunden wirklich.
Genau.
Und wenn du mit dir verbunden bist und das wirklich würdigen kannst, anerkennen kannst, dass da was gefehlt hat, dann wird automatisch, wie von selber, wird eine große Traurigkeit kommen. Hm. Es war etwas nicht da, etwas, das ich dringend gebraucht hätte. Und ich werde eine Traurigkeit fühlen und vielleicht werde ich eine Wut fühlen.
Ja.
Ja, aber diese Gefühle, die können nur integriert werden und deshalb finde ich das so wesentlich, dass du das ansprichst gerade, wenn ich da nochmal hingeguckt habe.
Hingespürt habe.
Hingespürt, hingeguckt, ja, was auch immer ich da mache, wirklich, man sagt ja immer vom Grundsatz her oder in der Traumaarbeit wird gesagt, die Geschichte ist nicht so wichtig. Und das stimmt auch irgendwo, ja, dass man nicht ständig in die Geschichte reingeht und da rumbohrt, so wie man das in der Psychoanalyse zum Beispiel macht, wo alles aufgedeckt wird oder sowas. Ich halte davon überhaupt gar nichts. Und gleichzeitig ist es erforderlich, an bestimmte Stellen hinzugucken, um zuerst mal überhaupt eine Idee davon zu bekommen, wie schlimm das eigentlich war.
Hm. Und das ist so schwer, weil das wollen wir natürlich nie wieder fühlen.
Ja, genau.
Ja. Und genau. Ja, und das ist Teil des Heilungsweges.
Ja, und deshalb hängen die Schutzmechanismen dazwischen, ne? Wie ja ein so ein Schutzmechanismus, wie du ja eben sagtest, ne, das sein kann, dass ich sage, naja, es war ja gar nicht so schlimm.
Genau.
Ja. Und da schließt sich der Kreis, ne?
Ja. Und das erinnert mich wieder an etwas, worüber wir auch schon gesprochen haben, dieses Zwiebelsystem von Wilhelm Reich. Also das ganz innen ist dieser Kern und dann hast du diese verschiedenen Schichten, eine Schicht Scham, eine Schicht unterdrückte Wut, eine Schicht Traurigkeit und so weiter.
Ja.
Das heißt, und oben kommen dann eben Relativierung, Verallgemeinerung und so weiter, all diese Strukturen, die man so als Abwehrstrukturen oder Schutzstrukturen halt sagt. Und auf dem Weg zum Kern wirst du eben all dem nochmal so begegnen.
Ja.
Ja.
Definitiv. Ja, genau. Deshalb ist es auch so, dass halt viele Menschen glauben, die auf so diesem inneren Pfad sind, auf diesem inneren Weg, ja, aber das habe ich doch jetzt schon bearbeitet. Warum komme ich denn jetzt damit in Berührung? Ne, das ist wie so, was viele Leute dann an der Stelle auch so wie resignieren lässt. Ne? Dass sie dann denken, ja, was, ich dachte, das wäre durch, das Thema. Und jetzt kommt da wieder ein unangenehmes Gefühl. Und vielleicht kommt auch noch mal ein ähnliches Gefühl. Ja, vielleicht ist es eine Schicht Wut gewesen und irgendwann später kommt noch mal eine Schicht Wut. Aber es ist eine tiefere Wut dann zum Beispiel.
Ja.
Und das ist das, was wesentlich ist zu wissen. Deshalb finde ich dieses Zwiebelmodell finde ich sehr gut, um sich halt klar zu machen, ich nähere mich meinem Kern immer mehr und immer mehr. Und je mehr ich mich dem nähere, desto mehr wird etwas frei, desto mehr geschieht auch wirklich Heilung, obwohl sich das vielleicht zeitweise ganz entgegengesetzt anfühlen kann. Ja. Also als eine Ermutigung. Wirklich mal an dieser Stelle.
Und was auch nicht funktioniert, das möchte ich auch nochmal sagen, ist, wenn man, sagen wir mal, den Kern direkt adressiert, also wenn man direkt da landen will, was zum Beispiel passiert manchmal in spirituellen Bewegungen, dass man sozusagen ein heiliges Selbst so oben an die Wand hängt und das so, das, also diesen Zustand zum Beispiel von Liebe propagiert. Mhm.
Was ja der Kern ist.
Was der Kern ist,
genau. Das ist genau. Der Kern, Liebe.
Also es ist ja absolut richtig und gut. Ja. Nur wenn du dieses Ziel sozusagen direkt integrieren willst oder haben willst, dann wird es sehr schwierig, wenn du plötzlich mit Wut konfrontiert wirst, weil die darf da eigentlich nicht sein. Ne? Wenn du jetzt in diesem Liebesfeld bleiben willst, genau. Was machst du dann mit deiner Wut? Genau. Das ist so ein bisschen das Problem an der Geschichte, weil auf dem Weg dorthin wird es Wut geben, Verunsicherung, Orientierungslosigkeit, Trauer, Schmerz und so weiter.
Ich mag da gerade ein Beispiel sagen aus dem Podcast von der Dami Scharf. Habe ich heute noch gehört. Du hattest mir das geschickt und ich habe das gehört heute.
Ich habe die abonniert, weil ich finde total toll, die Frau. Also
mega, ja. Da war so ein tolles Beispiel drin, wie sie da eine Klientin sagte, die hat das so langsam mit dir rausgearbeitet und dann sagte sie, ja, so in meinem Kopf entsteht gerade das Bild, als hättest du da einen Bodyguard. Ja, die Klientin hätte einen Bodyguard, der sie halt vor irgendwas geschützt hat die ganze Zeit.
Ja.
Und jetzt sagt sie, ja, dieser Bodyguard ist aber problematisch und ich will den jetzt weghaben. Und jetzt stell dir vor, das wäre ein realer Bodyguard und du hast diesen Bodyguard nie angeschaut, du hast dem nie zugehört, ja. Da war der eigentlich völlig egal, der hat seinen Job gemacht, der ist nie mit dir irgendwie in Gespräch gekommen und jetzt sagst du dem, weißt du was, Bodyguard, ich brauche dich nicht mehr, geh. Dann sagt der Bodyguard, was ist hier los? Und das ist das Ding, ja, dass ich erstmal würdige, was der überhaupt getan hat, was der geschafft hat, was der für mich getan hat, was der beschützt hat die ganze Zeit. Und wenn ich das würdige, dann kann ich ihn loslassen. Und diese spirituelle Sichtweise ist, ich lasse alles los. Und das funktioniert halt einfach nicht. Weil nämlich genau das passiert, was in diesem Beispiel sehr schön illustriert wird. Ich sage im Prinzip dem Bodyguard, alles klar, geh weg, ich brauche dich nicht mehr. Und das funktioniert nicht. Ja, ich finde das ein sehr schönes Beispiel von der Dami Scharf.
Ja, finde ich auch. Das erinnert mich so an, also ich meine, es ist innere Anteilearbeit, an Ego-State und IFS. Da kommt es ja auch her, dass man diese Anteile mal würdigt. Und wo du es aber gerade erzählst, denke ich, naja, es ist halt nicht nur eine Technik, es ist halt auch die Wahrheit. Natürlich. Und deswegen funktioniert es so gut.
Ja, natürlich, klar.
Ja.
Natürlich. Ja. Aha.
Auch Wahrheit aussprechen, ne? Das fällt mir auch gerade nochmal ein. Die Wahrheit aussprechen, auch das macht, ist ein Teil der Heilung. Weil ich auch vorhin sagte, es geht nicht um Schuld, dass man jetzt die anderen schuldig macht, die Eltern schuldig macht, darum geht's nicht. Aber vielleicht geht's doch auch darum. Also, ne, auch das kann eine Wahrheit sein, dass man sagt, ey, ihr wart nicht gut zu mir oder ihr habt mich verletzt oder.
Genau. Ne? Ja, genau.
Auch das darf sein halt. Ne? Ich wollte damit nicht sagen, dass man die Schuld nicht zuweisen darf. Nein, die darf man zuweisen. Und es ist ein Teil der Heilung, das, also ja, die Wahrheit auszudrücken.
Ja, vielleicht ein bisschen anders würde ich es formulieren. Natürlich darf ich alles. Ja, ich darf auch die Schuld zuweisen. Das Problem ist nur, wenn ich die Schuld zuweise, dann mache ich mich in einer Weise abhängig. Ja, also ich definiere da draußen irgendeinen Täter, also mache ich mich zum Opfer. Und wenn ich das einfach so stehen lasse und der Täter jetzt aber seine Schuld nicht anerkennt, dann bleibe ich letztlich ein hilfloses Opfer, was einfach da steht und ohnmächtig ist.
Ja.
So, und deshalb halte ich von diesem Schuldzuweisen nicht so viel. Wovon ich aber viel halte, ist, seine Wahrheit auszusprechen und zu sagen, ich hasse dich dafür, dass du so mit mir umgegangen bist.
Ja.
Ja? Das war absolut scheiße, was du da gemacht hast. So geht man mit einem Kind nicht um. Das halte ich für gut. Die Frage ist jetzt, nicht die Frage. Das, was ich dabei empfehle, wenn ich sowas machen würde, ich habe das schon gemacht mit meiner Mutter, was ich empfehlen würde, ist, das nicht mit einer Erwartung zu verknüpfen. Also nicht mit der Erwartung zu verknüpfen, dass da jetzt eine Einsicht kommt oder sowas, aber dem einfach mal Ausdruck zu geben. Das halte ich für sehr wertvoll. Hm. Und wenn es gut läuft, kann es dazu führen, dass mehr Verbindung entsteht.
Hm.
Ja, wobei ich das nicht propagieren möchte. Also meistens ist es so, dass das im Kontakt mit den Eltern nicht viel zu holen ist. In den meisten Fällen ist dann, weil die stecken ja selber in ihrem Trauma drin und haben es nicht bearbeitet. Wie sollten die da jetzt auf einmal rauskommen können und auf einmal sagen können, ja, stimmt, ich erkenne, was ich da gemacht habe und dass das nicht gut war. Und oh Gott, wenn ich es heute nochmal machen würde, würde ich es anders machen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das so passiert, ist sehr, sehr, sehr klein. Ja, deshalb geht es auch dann meistens, wenn Menschen versuchen, bei den Eltern noch irgendwas zu holen, geht es auch meistens schief und geht genau in die andere Richtung los. Und sie zementieren praktisch das, was sie an schlimmen Erfahrungen gemacht haben, immer, immer wieder, dass es noch mal fester wird. Ne? Also kann ich nicht so raten. Aber vom Grundsatz her, für seine Wahrheit zu gehen und diese Wahrheit auszudrücken, das muss er jetzt, ich bin jetzt irgendwie in dieses Elternbeispiel reingerutscht, ja. Das kann ja auch die Wahrheit sein, die ich gegenüber einem Menschen habe, der mir nahe ist. Ja, der mich auf eine bestimmte Weise irgendwie behandelt. Und meine Wahrheit ist jetzt gerade, dass mich das wirklich richtig wütend macht. Hm. Und mit dieser Wahrheit zu gehen, das ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Ja. Ja, und auch sich selbst gegenüber diese Wahrheit zuzulassen.
Ja.
Und zu spüren, da ist jetzt gerade Traurigkeit, da ist jetzt gerade Wut,
ja.
Das überhaupt erstmal wahrzunehmen. Ne?
Ja.
Lieber Markus, ich würde sagen, wir haben jetzt eine Stunde gesprochen.
Ist das schon wieder eine Stunde?
Ja, sogar über eine Stunde.
Krass,
ja,
jetzt kam ja, viel, ja. viel kürzer vor.
Ja, okay. Ja. Und ja, wir sind jetzt eigentlich so bei dem ersten Thema hängen geblieben und haben das vertieft, aber für mich ist es total rund. Also weißt du, wir haben ja keine Eile. Wir können das einfach so machen. Dann sprechen wir nächstes Mal über Traumatherapie und Traumaheilungsmethoden.
Wir machen wie so eine Art Dauerteaser draus. Ja, wir sprechen immer kurz. Ja. Ja, heute sprechen wir über die Heilung und verschieben wir es nochmal. Ja, ich meine, wenn die Leute dranbleiben, ist doch gut.
Ja, sprechen
wir in zwei aber ich mag Jahren. Sagen, dass wir das nicht so geplant haben. Ja, also
nee.
Wir brabbeln hier wirklich so, wie uns die Schnauze gewachsen ist und wir haben kein Konzept. Weil wir kein Konzept haben, sind wir jetzt wieder nicht dahin gekommen. So.
Ja, wir haben so eine grundsätzliche Ausrichtung.
Ja.
Und dann lassen wir es fließen. Und ich fand es heute sehr schön, dass wir über unsere Zustände gesprochen haben und uns
gezeigt
haben. Das ist gut. Das können wir gerne beibehalten.
Ja, das ist schön.
Gut, Markus, also dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag und vielleicht auch nochmal die Erinnerung, wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn doch auch gerne, wenn ihr meint, es gibt Menschen in eurem Umkreis, die unter Bindungstraumafolgen leiden oder denen es einfach nicht gut geht, teilt ihn doch, so können sie sich informieren und das ist auch unsere Absicht und teilt gerne auch eure Fragen mit uns in der Kommentarspalte oder vielleicht habt ihr Ideen oder Anregungen, dann gerne her damit. Und vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Und Markus, ich danke dir auch für deine Zeit und Aufmerksamkeit.
Danke, Raphael. Es ist immer wieder ein Fest für mich.
Gut.
Happy Day.
Happy Day, Markus.